In dieser Folge werden wir über BDSM sprechen und über Sexarbeit. Dabei geht es um eine spezielle Form von Sexualität, die nur ein Teil der Menschen ausleben. Die folgenden Aussagen von Domina Nina, meinem Podcast-Gast gleich, basieren auf individuellen Erlebnissen und sind nicht als Vorbild oder Empfehlung zu verstehen. Wir thematisieren das, um einzuordnen, dass Sexualität sehr unterschiedlich gelebt wird und das ist richtig und okay so. Aber Sexualität braucht immer Freiwilligkeit, Zustimmung und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander. Okay, Leute. Heute ist es soweit. Ein großer Tag für mich. Wir sitzen hier mit Nina. Ja? Und nicht wir, ich sitze hier mit Nina. Und Nina ist eine Domina, richtig?
So ist es. Herrin.
Herrin. Zeichen. Entschuldigung.
Nein, das ist beides richtig. Beides
ist das Gleiche. Okay. Und du nennst dich in deinem eigenen Podcast sogar Hure auch, richtig?
Nicht ganz. Also der Podcast, für den ich vorher gearbeitet habe, der hieß Der Gangster, der Junkie und die Hure.
Genau.
Und wurde dann nach einer Staffel umbenannt in die Herrin, weil vorher eine Ex-Prostituierte dort gesprochen hat und ich quasi ihren Platz dann übernehmen durfte.
Ah, okay. Das heißt, Hure ist auch kein Titel, mit dem du dich so...
Überhaupt
hat
nicht.
Nichts damit zu tun.
Mit mir nicht. Ich, das vielleicht vorneweg, habe immer nur im dominanten Bereich gearbeitet.
Checke.
Und deswegen würde ich mich auch nicht als die klassische Hure bezeichnen. Das sind andere Kolleginnen von mir. Und ich bin ausschließlich Herrin.
Okay, mega. Ja, lass doch einfach mal eine kleine Vorstellung machen, so mäßig. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu dir erzählen. Ich habe schon ein bisschen rausgehört, dass du bist eine Hustlerin overall, ne?
Das nehme ich als Kompliment.
Ja.
Und ja, ich glaube, so würde ich mich auch selbst beschreiben.
Ja.
Und das vielleicht notgedrungen, weil ich bin jetzt nicht aus so einem super, ja, feinen Elternhaus irgendwie entsprungen und hatte immer Geldprobleme und bin dann mit 18, 19 in den Norden gezogen, habe lange in Hamburg gelebt und erst mal eine Ausbildung gemacht zur Automobilkauffrau, weil ich schon immer, ich war ein Petrolhead oder das hat auch schon meine ganze Kindheit irgendwie geprägt und war immer in so Männerdomänen unterwegs und habe dann tatsächlich bei einem der größten Sportwagen-Autohäuser Deutschlands lernen dürfen. Bin dort dann auch die einzige Frau für eine italienische Sportwagenmarke in Deutschland geworden im Verkauf. Und zu dieser Zeit, als ich in Hamburg meine Ausbildung gemacht habe, da hatte ich eine kleine Bude, zwei Zimmer und die hat schon irgendwie 1000 Euro gekostet. Und ich habe verdient 550, also vor 10 Jahren oder ein bisschen mehr als 10 Jahren, hat das vorne und hinten nicht hingehauen, auch bei einem niedrigen Lebensstandard.
Ja.
Und ich habe immer versucht, Wege zu finden, Geld zu verdienen. Und teilweise hatte ich 4 Jobs gleichzeitig und keine Zeit für gar
nichts.
Verrückt. Und richtig loco. Und irgendwann war mir das alles zu anstrengend. Und ich habe mir gedacht, ich starte jetzt einfach mal still und heimlich mit dem Verkauf von getragener Wäsche. Das war so mein naiver Grundgedanke.
Das habe ich so oft schon gehört von Frauen in meinem Umfeld, so dass sie so getragene Unterwäsche oder so Fußbilder oder irgendwie
genau,
sowas.
Genau, ne? Das ist so dieses Narrativ mit Fußbildern oder getragenen Socken reich werden.
Ja.
Spoiler, es wird nicht funktionieren.
Nein?
Nein, leider nicht, denn man kann sich das so vorstellen, es bedarf immer ein Kopfkino. Welcher Mann, du kannst dich ja sehr gut in die Lage eines Mannes versetzen, weil du augenscheinlich einer bist. Welcher Mann würde einfach irgendwelche anonymen Füße zum Wichsen sich angucken? Du brauchst schon ein Kopfkino dazu. Den Gedanken, welche Frau dazu gehört, den Gedanken, was diese Frau ausmacht oder was sie mit dir machen würde. Es geht ja nicht nur um die Füße.
Ja.
Und da habe ich schon verstanden, dass das reine Inserieren von getragenen Socken jetzt nicht unbedingt zu den Anfragen führt, die mich reich machen.
Ja.
Aber es kamen so viele andere Anfragen und ich war damals sweet 19. Also ich habe angefangen mit süßen 19 Jahren und diesem naiven Gedanken und wurde dann sehr schnell eines Besseren belehrt. Und zwar, dass die Anfragen auf dem einen Portal, auf dem ich mich damals zu diesem Verkauf angemeldet hatte, die gingen in komplett andere Richtungen. Also ich wurde sehr schnell konfrontiert mit dem dominanten Bereich und habe Anfragen bekommen von Leuten, die von mir fertig gemacht, erniedrigt, angespuckt, angeschissen, angepisst werden wollen.
Ja, ja.
Und dachte mir erstmal, Moment mal, was ist denn hier los? Und dann fand ich das aber interessant. Also mich hat es überhaupt nicht abgestoßen.
Interessant auf welcher Ebene? So sexuell auch? Oder eher so lebensmäßig, das will ich mal gemacht haben oder in welche Richtung interessant?
Das ist eine gute Frage. Also sexuell nicht in erster Linie. In erster Linie hat mich die Psyche dahinter interessiert. Ich fand das interessant, woher jemand so ein Interesse oder einen Wunsch oder eine Fantasie entwickelt. Und dann hat mir aber auch direkt dieses Machtverhältnis gefallen. Mhm. Vielleicht auch, weil ich damals im Autohaus natürlich in einer extrem maskulin dominierten Domäne war. Checke. Und sehr oft im Alltag selber erniedrigt wurde, ohne dass meine Kollegen das jetzt aktiv bemerkt hätten. Einige sicherlich schon, aber ganz häufig passiert sowas ja zwischen den Zeilen. Ich glaube, viele Mädels, die jetzt zuhören, wissen, was ich meine, dass man klein gemacht, klein gehalten, irgendwie anders behandelt wird als männliche Kollegen.
Ja.
Und plötzlich bin ich auf diesen Fetischportalen oder auch erstmal nur auf einem. Und Männer wollen mir dafür Geld geben, dass ich sie erniedrige. Das hat mich interessiert. Das hat mich irgendwie gekickt, schon mental.
Ja.
Und ich dachte mir, das klingt nach Spaß.
Mhm.
Sofern mein Gegenüber ja diesen Wunsch hat. Also ich habe jetzt nicht bei der Arbeit den Wunsch gehabt, meinem Chef jeden Tag eine reinzuhauen.
Ja, checke.
Okay. Aber wenn jemand den gleichen Wunsch hat, nur von einer anderen Perspektive aus, dann sprechen wir über Konsens. Diese Person möchte von mir getreten werden. Ich finde, diese Person zu treten irgendwie ganz reizend. Und schon erleben zwei Leute eigentlich den gleichen Moment, nur aus verschiedenen Perspektiven, der für die Außenwelt möglicherweise völlig skurril ist, aber für uns in dem inneren Kreis irgendwie ein geiler, auch sexueller Moment.
Safe. Und ich meine, es ist ja an sich einfach aufregend, was da passiert. Es ist halt so gar nicht langweilig. Also es ist auch einfach hier im Podcast, wir suchen immer natürlich nach spannenden Themen und so meistens kommen wir dann daraus, Sex ist irgendwie das Spannendste.
Ist es.
Ja.
Das schon, macht doch das Leben spannend.
Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ey, super, super, super geil. Und wie ging es dann weiter? Also du hast es dann mal ausprobiert oder so?
Also ich habe ganz langsam angefangen. Ich, wie gesagt, war erst 19, wurde irgendwann 20 und habe mir gedacht, gut, hier, die Ausbildung ist das Wichtigste. Ich möchte ja Verkäuferin werden und ich möchte ja in diesem soliden, von der Gesellschaft angesehenen Bereich irgendwie anerkannt sein.
Ja.
Und während meiner Ausbildung, die ich mit 1 abgeschlossen und richtig gut hingekriegt habe, habe ich aber auch immer weiter diesen Fetisch-BDSM-Bereich kennengelernt. Am Anfang noch so anonym, wie es geht. Ich hatte Angst, dass meine Chefs oder Kollegen mich auf dem Portal finden würden. Ne? So das alles das, was man als Exposing-Angst, Ängste im Kopf hat.
Ist am Anfang mit Gesicht gemacht auch?
Nein.
Ah.
Am Anfang komplett anonym. Also ich bin eingestiegen wirklich nur mit meinen Füßen und habe mich dann sukzessive hochgearbeitet.
Und du hattest Angst, dass die dich finden wegen deinen Füßen?
Da ging es noch. Ich dachte, gut, solange ich mein Gesicht nicht zeige, ist die Gefahr gering. Aber schon bei Tattoos, ne, ich bin teilweise tätowiert, dachte ich, schwierig. Und irgendwann ist in meinem Leben was Schlimmes passiert. Ich habe einen Femizid überlebt und brauchte sehr viel Geld für Gerichtstermine, für all das, was drumherum dann plötzlich anfiel.
Ja.
Und musste sehr schnell entscheiden, dass ich eigentlich noch mehr in diesem Bereich arbeiten muss und werde.
Ja.
Und so fing das bei mir eigentlich an, dass ich diese gesellschaftliche, aufgesetzte Scham angefangen habe zu verlieren.
Ja.
Und dann mit Anfang 20, ich würde sagen so nach 2-3 Jahren, schon richtig krasse Sachen gemacht habe. Also ich habe mich von dieser Online-Geschichte entwickelt zu, naja, ich mache mal Webcam, dominante Webcam-Sessions mit Gesicht und Körper. Ne? Also
2000 was reden wir hier?
2015, 16 so.
Okay, ja.
Ja. Zeige ich mich dann vor der Cam, ist ja nur live, ist ja nur für den Moment. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob jemand da jetzt eine Bildschirmaufnahme machen könnte oder weiß der Geil, war mir dann auch wurscht. Und es kam immer mehr Anfragen, Kunden kamen wieder, Kunden wollten nach einer Webcam-Session oder einem krassen Chat, also einem Brainfuck, wollten die dann irgendwann auch treffen mit mir. Und man hat ja so als Mädchen insbesondere von seinen Eltern wahrscheinlich größtenteils oft gehört, mach niemals einem Fremden die Tür auf, steck niemals jemand Fremdes ins Auto, triff dich nicht wie mit Leuten aus dem Internet.
Ja,
so
ja.
Ne, sicherheitsrelevante Dinge.
Ja.
Und dann kommt die 21-jährige Nina und nimmt eine 1,5 Liter Flasche Pisse mit zur U-Bahn-Station Wandsbek und übergibt die dort einem Sklaven.
Ja.
Und so waren die ersten realen krassen Momente,
safe,
die ich noch nicht mal Sessions nennen würde, aber so die ersten echten Interaktionen mit Menschen, die sich als Sklaven bezeichnen würden.
Ja. Hattest du da Angst, bevor du das erste Mal einen Mann getroffen hast? Hattest du da Angst davor?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt diese Stimmen, die einem eingeredet haben, du musst Angst vor Fremden haben. Und dann hatte ich ja, wie gesagt, auch diese schlimme Gewalttat überlebt. Weswegen ich sowieso tendenziell gerade Männer als sehr unberechenbar empfunden habe.
Ja.
Aber diese Art von Männern, die devoten Männer, die sich aktiv bei mir melden, um in Einverständnis irgendwas zu erleben.
Checke.
Die haben mich sehr respektvoll behandelt. Mhm. Und das hat vielleicht sogar dazu beigetragen, dass ich meine Angst vor Fremden und vor Männern wieder verlieren konnte, aha, weil ich gelernt habe, dass hier keine oder so gut wie keine Übergriffe passieren. Ich möchte jetzt nicht Prostitution allgemein schönreden, aber im BDSM-Bereich geht es sehr viel um Respekt und um Kontrolle und die Abgabe von Kontrolle. Mhm. Und ich erlebe wirklich nicht mal einen Bruchteil von dem, was meine Kolleginnen, die sich Huren nennen würden, erleben müssen.
Ja.
Und so habe ich eigentlich keine Angst gehabt, sondern immer so einen Adrenalinkick, der vielleicht sogar, ich will nicht sagen, eine Sucht ist, aber ich bin schon Adrenalin-Junkie. Und wenn man oft solche Momente erlebt, dann ist das natürlich jedes Mal Benzin ins Feuer.
100%. Also ich stelle mir die Situation generell so spannend vor. Da kommt dann vielleicht auch mal so ein 2-Meter-Mann rein und du weißt, du siehst ihn das erste Mal, ja, gleich wirst du von mir auf dem Boden knien, nackt, I guess.
Yes. Genauso fangen die meisten Sessions von mir auch an. Und ich hatte gerade letzte Woche eine Session mit besagtem 2-Meter-Mann, riesig, breit, bärtig. Also auf der Straße würde kein anderer Mensch denken, oh Gott, der ist aber devot, das ist ein Sklave, das sehe ich dem doch an der Nase an. Im Gegenteil.
Ja.
Arbeitet vielleicht sogar in der Baubranche, hat einen super so plakativ maskulinen Job. Und dieser 2-Meter-Mann weiß natürlich, dass wenn ich an der Hotelzimmertür klopfe, er dort nackt auf Knien zu warten hat und mich mit Hallo Herrin oder Guten Abend, meine Königin begrüßen muss.
Ja.
Und dann mit Fußkuss natürlich auch.
Ja, krass. Ja, ich glaube, es gibt schon viele Momente, die hast du als ganz einzigartig in deinem Leben und die haben die meisten Menschen nicht.
Ja.
Das ist ja schon ganz verrückt einfach. Ganz ehrlich.
Also ich merke das sogar immer weniger, weil ich glaube ich schon so weit draußen bin. Mhm. Ich bin heute 31 und mache das jetzt seit fast 12
heute?
Jahren.
Heute? Happy Birthday? Oder?
Nee, nicht. Also ich feiere meinen Geburtstag nicht mit dir, Jeremy. Aber du bist eingeladen, 12. August.
Ah, danke schön.
Ne? Nächstes Jahr.
Ja, cool.
Ja, und nach so langer Zeit hat man schon irgendwie so viele, also nach über einer Dekade in diesem im BDSM-Bereich hat man schon so viele abgefahrene Situationen erlebt, die man vorher selber nicht planen konnte.
Ja.
Ja, dass man diesen Reality-Check manchmal braucht. Was ist denn für andere normal und was ist für mich normal und was ist überhaupt normal?
Ich würde sagen, also ganz viele Leute sagen zu mir, dass es verrückt ist, wie offen ich in meinem Podcast rede und vielleicht auch, was ich für Sachen gemacht habe und so. Ich finde es krass, was du machst. Also, ja, 100%. Also, es ist schon, ich glaube, wir kommen heute noch zu Themen, wo ich wirklich so stocken werde, weil ich so, ich finde das schon verrückt, muss ich sagen.
Du darfst mich alles fragen.
Was würdest du denn sagen? Aber Hustlerin trifft trotzdem zu, weil du arbeitest ziemlich hart, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich einfach das Gefühl, du arbeitest hart.
Ja, ich glaube, ich bin ein Workaholic. Das ist auch vielleicht so meine größte, mein größter Fallstrick für mich selbst.
Ja.
Ich muss mir auch erlauben, nicht immer alles mit Leistung und meiner eigenen Leistung zu motivieren und zu rechtfertigen. Und natürlich habe ich eine Firma, eine eigene, und freue mich sehr, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich mittlerweile auch trauen, mit uns zu reden oder uns reden zu lassen.
Ja.
Ja, und habe immer super viele Jobs gehabt, super viel ausprobiert, alle möglichen Bereiche, ob Gastro, Einzelhandel, Autohaus, wie gesagt, gekellnert, bei Hooters. Ich habe mal bei Hooters gearbeitet, als ich noch dachte, ich muss was Solides machen und heimlich nebenbei was verdienen. Also wild, ganz wild.
Safe. Okay, crazy. Und das heißt, du verdienst auch viel Geld? Einfach nur mal so, ja?
Ja. Ja. Also viel, ich glaube für die meisten Leute, wir sind 5 Ziffern jeden Monat viel.
Ja.
Und das ist so schon meine Richtung. Und wenn es nicht 5-stellig im Monat ist, dann bin ich mit mir selber nicht zufrieden. Aber das wird einem auch nicht einfach vor die Tür gestellt.
Ja,
ne?
Also 100%.
Das sagst du interessanterweise, weil du ein wacher, junger Kopf bist. Aber ich erlebe das sehr oft, das Narrativ, was mir entgegengebracht wird. Mhm. Ja, du bist ja Herrin, du bist ja Domina, du musst es doch einfach nur befehlen, dass man dir Geld gibt.
Ja.
Und das ist mir sehr wichtig zu erklären, dass nicht jeder Sklave oder jeder devote Mensch einen Findom-Fetisch hat. Also nicht jeder erlebt Erregung dabei zu blechen, zu zahlen.
Ja.
Und dementsprechend ist mein Job auch schon harte Arbeit und ich glaube nicht, dass man diesen Job erfolgreich machen kann, wenn man keine finanzielle Bildung hat.
Ja, ich bin generell der Überzeugung, es ist immer schwer an Geld zu kommen. Ich glaube, es gibt halt so den Hebeleffekt, dass du so am Anfang viel arbeitest und hinten raus verdienst oder dann sehr überproportional viel. Aber ich glaube, also über 10.000 im Monat machst du nicht, wenn du nicht viel arbeitest. Ist
ja,
einfach
ne?
so. Ist,
ist,
so,
ist frech,
so.
Wer das unterstellt, ist das eigentlich frech.
Ja, ja.
Und das ist schön, jedem sei es gegönnt, der jetzt 10.000 im Monat nur durch nichts tun kriegt. Aber
ja, 100%. Okay, Ja, crazy. Ich würde super gerne mal reingehen, aber ich muss einmal an der Stelle sagen, ich habe eigentlich gesagt, ich rufe sie an, aber ich brauche sie eigentlich nicht mehr anzurufen. Ich rede heute über Sex und mit einer anderen Frau, ja, TikTok ist okay, ne? Aber ich habe es mit ihr abgeklärt, ist okay für sie und ja, Leute, es ist spannend und es ist Bildungsauftrag, den ich hier habe im Öffentlich-Rechtlichen und deswegen lass mal gleich reingehen.
Ich finde es aber mega, mega interessant, mal mit deiner Freundin kurz zu quatschen, weil
ja.
Mir wird ja auch ganz oft die Frage gestellt oder... Von vielen Seiten kommt die Frage auf mich zu, wie das denn die Partnerinnen meiner Kunden sehen oder empfinden. Ich meine, ganz viele Partnerinnen wissen ja gar nicht, dass ihre Partner, Männer, wie auch immer, Ehemänner, Sessions mit einer Domina erleben.
Ja.
Ein größerer Teil, gerade der älteren Generation, also die Boomer oder die so Ü50 sind, die sind tendenziell, würde ich sagen, manchmal sogar locker. Und wenn es jetzt, sage ich mal, nur um Fußfetisch geht, da wird schon die 50-jährige Cordula oftmals sagen, mein Gott, Manfred, wenn es nur darum geht, dann geh ruhig.
Ja.
Aber es geht halt oft um diesen Betrug, ne, oder um dieses Hintergehen, was Partnerinnen tendenziell stört. Und nicht mal so genau die Praktik, die der jeweilige Mann ausleben möchte. Leider hapert es nur oft vorher an der Kommunikation, weswegen Sklaven gar nicht erst ihren Partnerinnen von den Wünschen erzählen. Also wäre es mal interessant für mich zu erfahren, wie deine Freundin das bewerten würde, wenn du jetzt ganz offen sagst, du Schatz, ich stehe extrem auf Ballbusting und ich möchte gern in die Eier getreten kriegen, aber nicht von dir, weil dann würde unser Alltag nicht mehr funktionieren.
Pass auf, wir machen das so, du erklärst mir in diesem Podcast, was Ballbusting ist und dann fragen wir sie ganz am Ende, ob das okay wäre.
Dann stell dich mal bitte an die Wand, Hände an die Wand.
Okay, es ist super schwierig für mich mit einem Thema anzufangen, weil es echt viel gibt, was ich dich super gerne fragen würde. Du hast einen Korb dabei mit Sachen, die du so anwendest bei deinen Sklaven, ne? Mhm. Vielleicht kannst du ja mal was rausholen irgendwie. Und
aus dem Korb von Louis Vuitton, meinst du?
ja, ganz genau.
Aus dem Korb, Nina. Ja.
Gerne mal mit einer kleinen Geschichte.
Mit einer kleinen
Geschichte. Okay, das kenne ich noch. Das ist eine Peitsche, die sie gerade rausholt.
Genau, das ist eine Peitsche. Vielleicht hört man sogar ein bisschen die ASMR-mäßig, ein bisschen die Bändel. Das ist eine Peitsche mit so ganz vielen Lederbändeln dran. Und ich würde sagen, die ist wie für den Handwerker der Hammer. So ist für mich diese Peitsche. Die ist handlich. Die kann man überall mit hinnehmen. Die kriegt man auch in jeder Handtasche gut verstaut.
Ja.
Und die ist zum Einstieg, würde ich sagen, moderat. Für jeden, der mal so eine Peitsche erleben möchte, ist das was einen nicht direkt umbringt?
Ja, ja, also ich meine, gut, Peitsche, glaube ich, haben die ein oder anderen, die das hören, vielleicht sogar schon mal ausprobiert. Ich glaube, das ist so, dass seit 50 Shades of Grey hat jeder mal so ein bisschen das Bedürfnis, sowas zu machen.
Ja, dann hätte ich noch eine Bullwhip dabei. Die Bullwhip ist eigentlich eine andere Art der Peitsche.
Checke.
Warum heißt die Bullwhip?
Weil die für Bullen halt ist, ne? Tut mehr weh, I guess.
Genau, auch weil das natürlich so aussieht wie so ein,
checke.
Wie so ein Schwanz.
Kann ich mal anfassen?
Ja, gerne.
Genau, also das ist jetzt eher quasi gleicher Peitschengriff, aber so ein dickerer,
geflochtener Strang.
Strang, okay. Also das sieht aus, als würde es richtig wehtun.
Das tut auch richtig weh und so, man kann damit ernsthaften Schaden zufügen, auch wenn das jetzt alles erstmal schön plakativ rot-schwarz sexy aussieht.
Ja, ja. Ich bin ja jetzt... Ne? Das hast du ja schon mal verwendet, das Zeug.
Mehrfach, tausendfach, hundertfach.
Das heißt, kann sein, dass ich jetzt gerade, wenn ich das hier so anfasse, das hat
noch
schon mal so...
ein bisschen Sklavenhaut berühre.
Ist halt so, ne?
Natürlich.
Ja, okay. Aber du machst es ja gut sauber auch. Ne?
Das wird desinfiziert, okay. Ja, ist auch so ein Aspekt. Ich glaube, Hygiene ist, brauchen wir gar nicht erst drüber reden, ist so ein A und O in meinem Job. Es gibt auch im Milieu von bis. Es gibt natürlich, wie in jeder Branche, ein ganz unteres Niveau und ein oberes Niveau und ich würde behaupten, dass ich mich schon tendenziell eher im oberen Niveau bewege.
Also hygienischer.
Ja, hygienischer und aber auch Kunden habe, die Wert auf Diskretion und Hygiene und alles drumherum legen.
Du bist, nehme ich mal an, jetzt dann auch eher im höheren Preissegment mittlerweile. Also du machst es ja schon eine Decade. Und okay.
Genau, also das ist nicht mehr zu vergleichen mit den Pisseübergaben, Natursektübergaben am U-Bahnhof Hamburg.
Ja.
Sachen, die ich früher, meine erste Kaviar-Session, für was für wenig Geld ich das früher gemacht habe.
Kaviar heißt, sie hat jemand angekackt.
Warum musst du denn so schmutzeln?
Das ist wirklich für mich, ich bin total offen, ne? Ich versuche auch super offen zu sein. Aber für mich ist Ankacken sowas, das kann ich halt gar nicht relaten. Ich checke dieses Spiel so mit Dominanz und so. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich auch spannend, so Peitsche, aber so ankacken ist ganz weit weg von meiner Welt einfach.
Kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch zu, was dazu führen könnte oder wo daran der Reiz liegt für manche Menschen.
100%, ja. Ich meine, generell das Thema Weiblichkeit, Männlichkeit interessiert mich total im Zusammenhang mit deinem Job. Was bedeutet es denn für dich so quasi weiblich zu sein und eine Frau zu sein? Empfindest du dich selbst als Frau erstmal? Wir sind ja hier in 2025.
Ja, also ich empfinde mich als Frau. Ich sehe mich als Frau schon immer.
Ja.
Und liebe es mittlerweile auch, Frau zu sein, weil ich mich heute ja eben dieser ganzen Klischees bedienen kann, bewusst bedienen kann.
Ja.
Also ich fand es lange Zeit in meinem Leben, glaube ich, schon auch anstrengend, eine Frau zu sein, weil ich immer in Männerdomänen unterwegs war und das war ein Hindernis. Das hat mir nicht geholfen.
Ja.
Wenn ich viele Autos verkauft habe, hieß es, oh, hast dem Kunden einen geblasen, oh, Sex sells, oh, Tittenbonus.
Krass, okay.
Wenn mein Kollege genauso viele Autos verkauft in dem Monat, kommen nicht solche Sprüche, ne? Und deswegen hat dieser Alltagssexismus schon viel mit mir gemacht. Und heute darf ich diesen Alltagssexismus in meinem Job ja ganz krass ausleben, zurückgeben und werde auch noch dafür bezahlt und mir wird dafür gedankt.
Ja.
Eigentlich eine total skurrile Situation in meinem Kopf, die sich aber endlich richtig anfühlt.
Ja.
Und was bedeutet das für mich, Frau zu sein? Also im Job lasse ich mich ja anbeten als Göttin sogar.
Ja.
Also so auf die Spitze getriebener Feminismus eigentlich.
Ja.
Und sehe das aber so ein bisschen distanziert von meiner privaten inneren Haltung. Denn in einer privaten Beziehung bedeutet für mich, Frau zu sein, dass ich auch soft sein darf, dass ich loslassen darf, dass ich vielleicht mal keine Entscheidung treffen muss, dass man mich einfach mal hält, so wie ich normalerweise die Räume halte, in denen die Sessions stattfinden.
Das heißt, ist es für dich aber doch ein Ding oder dass Dominanz eine Rolle spielt im Thema Frau sein? Also quasi du sagst, im Job bin ich eine Göttin und außerhalb bin ich quasi trotzdem dann in irgendeiner Form submissiv und das ist auch das, was du als Frau sein in Teilen so definieren würdest.
Ja, ich bin immer Fan davon, dass es keinen Schwarz-Weiß gibt, sondern irgendwie Grauschades und privat bin ich sehr gerne soft und feminin und lass mich auch gerne, wenn jemand das hinkriegt, irgendwie pflegen und bemuttern und caring für mich sein.
Ja.
Aber sonst im Job, egal in welchem Bereich meines Jobs, habe ich halt alle Zügel in der Hand.
Check
und so versuche ich eine Balance zu halten.
Ja. Okay, ja, crazy. Ich glaube, mir würde es super schwierig fallen, da so den Ausgleich zu finden, weil mal angenommen, ich hätte jetzt einen Job, wo ich so, ich hustle in diesem Job und ich bin da immer quasi das Zahlschwein oder der Sklave. So, dann würde mir es ganz schwer fallen, glaube ich, zu irgendeinem Zeitpunkt noch zu definieren, okay, es gibt mir jetzt besonders, oder ich glaube, ich würde es dann irgendwann meine Männlichkeit davon ablösen, dass es was mit Dominanz oder Submissivsein zu tun hat. Verstehst du? Weil ich so viel quasi, es wäre so ein heavy Bruch in meinem Kopf.
Wenn du ein Sklave wärst, wenn du jetzt ein Fetisch XY hättest, meinst du?
Genau, also nee, wenn ich quasi, du machst es ja, sagen wir mal, on average 7 Stunden am Tag, so in deiner Domina-Rolle sein, dominant sein. Und wenn ich aber 7 Stunden am Tag submissiv wäre und quasi mich dominieren lassen würde, dann würde ich, glaube ich, nicht zurück in den Modus kommen, wo ich sage, okay, diese Stärke ausstrahlen und so weiter, ist das, was ich mich dann, wo ich mich dann als Mann quasi definiere. Also ich würde einfach die Kategorie ablösen, den Maßstab, checkst du?
Ich check's nicht so ganz, weil ich bin ja nicht 7 Stunden devot, sondern ich bin ja eigentlich 7 Stunden, um bei der Zeit zu bleiben, dominant und freue mich dann auf das private Devot sein dürfen.
Genau, ich meine, ich bin halt jetzt gerade 99% der Zeit ja quasi so
dominant.
Dominant. Und wenn ich aber 60% der Zeit submissiv wäre, unterwürfig, dann würde ich, glaube ich, müsste ich meine Männlichkeit ein bisschen umdefinieren.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das macht schon viel mit den Männlichkeitsbildern, besonders weil, das ist ja auch der größte Punkt vieler Sklaven. Die sind nicht von heute auf morgen fertig als Sklave, sondern das ist eine Reise, das ist eine Findungsphase und das kommt ganz oft in Crash mit den eigenen Männlichkeitssymbolen oder der eigenen Männlichkeitswahrnehmung, mit den Glaubenssätzen, die wir oder ihr natürlich von Tag 1 irgendwie anerzogen bekommen habt. Und ganz viele verurteilen sich dafür selber oder leben sogar einen Fetisch nicht aus, genau aus der Angst, weil sie denken, wenn ich einmal nachgebe und einmal dieser Fantasie oder dieser Idee in meinem Kopf, wenn ich schwach werde, dann reißt mich das mit und ich bin Vollsklave und das lässt mich nie wieder los und ich verliere alles. Ich werde der komplette Versager.
Aber quasi dein Frauenbild ist nicht so fragil wie jetzt das Männerbild, von dem wir da gerade sprechen?
Nee.
Okay.
Überhaupt nicht.
Ja. Hast du Mitleid mit deinen Sklaven?
Also sagen wir so, es gibt natürlich Sklaven, die ich menschlich nett finde, die ich menschlich vielleicht sogar zu gut verstehe und mir manchmal denke, das hast du nicht wirklich verdient.
Mhm.
Aber dadurch, dass die Person sich ja an mich wendet mit einem Wunsch und ich diesen Wunsch erfüllen darf, habe ich kein Mitleid, weil ich weiß, dass wir beide gerade was erleben, was uns erfüllt.
Genau, ich check das an sich schon, aber ich glaube, viele, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber viele machen das ja, weil sie irgendwie Traumata erlebt haben in ihrer Vergangenheit vielleicht und auch kompensieren oder irgendwelche Missstände in ihrem Leben aufarbeiten. Und das würde mir vielleicht schon an einigen Stellen irgendwie so leid tun, dass dieser Mensch, der eigentlich so vielleicht auch einen tollen Charakter hat, dann irgendwie sich selber gerne so leiden sieht.
Mhm.
Find's an sich ja wirklich, also ich würde dir sagen, würde ich es verwerflich finden, was du tust, aber ich finde es an sich eigentlich super, weil es gibt ja diese Menschen, die dieses Bedürfnis haben und wie schlimm es ist, wenn man sein sexuelles Bedürfnis nicht ausleben kann. Außer jemand anderes kommt dabei zu Schaden, ne? Du bist du und du kriegst 10 Millionen Euro oder sagen wir 50 Millionen Euro.
Ja.
Würdest du trotzdem noch das machen, was du gerade machst?
Domina sein?
Ja.
Ja.
Geld, weil das ist das, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht. Du machst es ja für Geld, aber du machst es ja nicht nur für Geld.
Und das ist der Clou. Durch diese Phase in Hamburg damals, mich finanziell über Wasser halten zu müssen und diese ganzen Anfragen über die ganzen Jahre auszuprobieren, das war der Weg zu mir selbst. Ich habe mit Stolz als einzige Frau bei Maserati Deutschland im Verkauf gekündigt und habe zwar noch ein paar solide Jobs versucht, weil immer noch dieser gesellschaftliche Kontext auf mir klebte und ich lange, lange, lange ein Doppelleben geführt habe, was auch unfassbar anstrengend war.
Ja.
Aber ich habe mich in der Zeit selber kennengelernt und ich habe ganz genau erfahren, welche Art von Spielen und Fetischen taugen mir, was gibt mir irgendwo einen Kick, womit fühle ich mich wohl, wovon möchte ich mich distanzieren.
Ja.
Und das war eine Reise zu mir selbst und deswegen, du kannst mir egal welche Summe bieten, Domina zu sein, Herrin zu sein, ist Teil meiner Identität. Es gibt keine Nina ohne Domnina.
Ja, heftig. Ich finde das echt krass.
Aber
das ist ja auch eine Ausprägung von dir.
Ja.
Ne? Also das sexuell habe ich noch nicht so ganz rausgehört. Du sagst, es macht dir Spaß, gehört zu dir. Aber es ist ja nicht, inwiefern hat es denn mit dir, deiner Sexualität zu tun?
Mhm.
Also findest du das, hast du Momente, wo du sagst, Alter, das törmt mich gerade an, was ich jetzt hier mit dem Sklaven mache? Achso, das dürftest du hier wahrscheinlich nicht zugeben, weil der Sklave muss ja denken, dass es dir gar nicht gefällt.
Doch, die Sklaven finden das gar nicht mal schlecht, wenn die wissen, dass die Herrin großen Spaß und eine Freude dabei hat. Denen ist es schon wichtig, dass ich mich auch gut fühle. Oh, das ist aber schwer zu sagen, weil meine private Sexualität so wenig zu tun hat mit dem, was ich in Sessions mache. Also privat habe ich zum Beispiel keine Ambition, meinen Partner mit einem Strap-on, also mit einem Umschnalldildo von hinten zu nehmen.
Ja.
Würde mir jetzt einfach so wahrscheinlich eher weniger in den Sinn kommen in meiner privaten Beziehung.
Ja.
In Sessions ist das aber etwas, was ich auch schon genießen kann, weil das so einen Perspektivwechsel gibt. Und es gibt mir auf so eine schwer erklärbare Art einen Kick.
Checke.
Auch wenn ich jetzt nicht in völliger Ekstase bin und meine Sinne verliere, so wie bei einem krassen Orgasmus, wenn man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist.
Ja.
Diesen Moment, den schenke ich dann eher meinen Kunden. Aber es gibt mir was. Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass mich mein Job nicht auch stellenweise erregt.
Ja, ich meine, es ist ja aber generell in den Sessions, die du machst, wahrscheinlich oft so, dass überhaupt niemand kommt. Es geht nur um dieses so Spiel und diese Gedanken und diesen overall sexual Vibe nimmt man dann so mit und das ist so das Thema irgendwie auch, ne?
Das ist super interessant im BDSM-Bereich, weil wenn wir diesen heteronormativen Cis-Sex angucken, Stino, stinknormalen Sex, dann geht es ja ganz oft um Penetration und einen Orgasmus.
Genau.
Also mindestens ein Orgasmus, bestenfalls beide oder mehr, wer auch immer beteiligt ist. Aber das ist ja so der Grundpfeiler vom Stino-Sex. Mhm. Vanilla-Sex. Und im BDSM ist der Orgasmus, der Höhepunkt, eigentlich gar nicht so das Zentrum. Es geht viel mehr um andere Reize, um andere Erlebensformen. Und der Orgasmus ist für einige sogar irrelevant. Für manche ist das eine nette Krönung, aber kein Muss. Und die wenigsten haben wirklich so den konkreten Wunsch, ich muss in dieser Session kommen.
Krass. Das finde ich wirklich krass.
Mhm.
Und für mich, ich kann mich nicht von dem Gedanken ablösen, dass so ein, irgendwie ist es so schon, wenn du das nicht machst für sexuell, Alter, ich kann es kaum sagen, was ich sagen möchte.
Do
it. Wenn du es nicht machst, um zu kommen, ich glaube, dann hat es ja so ein bisschen so einen tieferen Hintergrund oft auch. Und das haben wir ja schon so ein bisschen rausgefunden, dass vielleicht schon auch oft mit so Traumas oder Kindheitsprägungen oder so zu tun hat. Ist nicht vielleicht so die sexuelle Ebene so die letzte Ebene, wo die Personen sich so ausleben können oder die Probleme, die sie vielleicht in ihrem Leben aufgebaut haben, so quasi veräußern können? Mhm. Macht das Sinn?
Schon voll. Also gerade in diesem BDSM-Bereich, da finden sich alle, die gesellschaftlich irgendwie diskriminiert, abgewertet oder in die Ecke gestellt werden. Also besonders in dieser harten Männerkultur, wo man sehr schnell als Schwuchtel, Schwul, alles, was mit Abwertung und Competition zu tun hat, findet im BDSM-Bereich nicht statt. Und deswegen zum Beispiel auch impotente Männer kommen zu mir, um eine Erfüllung zu finden, die sie ja in einem normalen Puff oder so eigentlich gar nicht mehr so wirklich ausleben könnten. Also Sexualität entwickelt sich ja auch beim Menschen weiter. Ob es in der Ehe ist oder alleine, in welcher Form auch immer.
Ja.
Und ganz viele, die sonst nirgendwo mehr unterkommen, finden dann genau im BDSM-Bereich oder bei einer Herrin das, was sie noch reizt.
Interesting. Was würdest du sagen, was ist so das durchschnittliche Alter, wo sich so ein Fetisch entwickeln kann? Das geht immer, oder?
Also genau, ein Fetisch kann sich theoretisch immer entwickeln.
Ja.
Und es ist schwer zu sagen, in welchem Bereich sich das entwickelt oder in welchem Alter, weil ganz viele sowas mit sich rumschleppen, bevor die erstmal die Akzeptanz dafür entwickeln und dann auch die ersten Erfahrungen versuchen zu sammeln. Also die meisten haben Fetischgedanken schon relativ früh, so in der Phase zwischen Kindheit und Pubertät, wo das erste Mal irgendwas aufkommt, was so den Altersgenossen zuwider ist. Also ich liebe diese Gespräche mit Kunden von mir über Themen wie, wann hat sich dein Arschduft-Fetisch entwickelt oder dein Kaviar, um bei dem Thema zu bleiben. Ja, weil es ist ja hochinteressant.
Ja.
Wann bist du das erste Mal drauf gekommen, dass du gern Scheiße fressen möchtest? Ist ja eine interessante Frage,
ja,
oder?
Auf 100%. Ja.
Oder ja, Füße. Wann hast du das erste Mal, das ist ja so ein relativ guter Einsteigerfetisch.
Das ist ja ein Softfetisch, ja.
Aber wann hast du das erste Mal gedacht, Füße sind dir wichtiger als eine Pussy?
Ja.
Und das finde ich immer richtig spannend zu ergründen. Und das findet meistens schon statt, so in dieser Phase zwischen Kindheit und Pubertät, wo man das erste Mal aufmerksam wird fürs andere Geschlecht. In den meisten Fällen andere Geschlecht. Also alles, was wir hier bereden, es sind immer alle gemeint, aber in meinem Fall sehr plakativ Mann, Frau. Deswegen halte ich diese ganze Gender-Reihe hier raus.
Ja. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass so, also wenn ich jetzt so an deinen Job denke, dann denke ich oft an so diesen CEO of so Milliardenkonzern, der dann zu dir kommt und so. Ja?
Period.
Ja, ja.
Also der Staatsanwalt, der Politiker, der CEO, der Unternehmensberater, auch der Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeldempfänger. Aber also von bis sind alle dabei.
Ja.
Und weil, ich würde sagen, im Outdoors früher habe ich gelernt, was Luxus ist und habe in dieser Luxuswelt geschnuppert. Und heute bin ich der Luxus für diese Männer. Und deswegen habe ich auch, glaube, also ich bin deren gute Zeit. Ich kreiere irgendeine Magie und es ist denen wert, diese Zeit ja auch relativ teuer zu bezahlen, mit mir verbringen zu dürfen. Und die meisten der hochklassigen Kunden, die haben nur so ein, zwei Rahmenpunkte, die wir gerne erleben möchten.
Ja.
Aber die lassen mir freie Hand, weil es um die Stimmung geht, weil es nicht um eine Liste geht, die abzuarbeiten ist, sondern es geht darum, eine gute Zeit zu haben und zu sehen, was diese verrückte, auch sehr plakativ, normfeminine Frau mit mir macht.
Ja, ja. Hannes und ich arbeiten ja unter so sehr High Pressure irgendwie und so, es ist viel Geld im Spiel.
Ja.
Und ich glaube, das ist so voll, also ich habe das Gefühl, es macht uns viel anfälliger für so psychischen Knacks mäßig oder dann auch hinten raus auch so ein Fetisch oder so.
Soll ich euch eine Stempelkarte geben, falls ihr in gewisser Zeit...
Nein, nein, ich meine im Sinne von...
Doch. Das ist es ja.
Löst das nicht auch irgendwas aus? So?
Dieser extreme finanzielle oder berufliche Druck, der löst natürlich auf der anderen Seite irgendwie einen Gegenpol, einen Gegendruck aus. Wenn man sich das Leben wie so eine Wippe vorstellt, muss man sich ja irgendwas auf der anderen Seite suchen, damit nicht nur Arbeit, Druck, Stress, Termine, Organisation da sind, sondern ein Ventil. Und für einige Leute in diesen Bereichen, in diesen hochrangigen Bereichen, ist BDSM oder die Zeit mit einer Domina eben das Ventil.
Ah,
für andere Sport, für andere Drogen, für andere Alkohol.
Checke.
Ne? Aber ich halte das für eine relativ gesunde Form, des Ausgleichs, wenn man sich die richtigen Menschen sucht, um mit denen das auszuleben und sagt, ich brauche jetzt keine Gesprächstherapie zum Beispiel.
Ja, ja. Ja, okay, checke, krass.
Ist auch interessant, dass die, wie soll ich sagen, die stereotypischen Kunden, die alle so Ü50 sind, die hat man ja so vor Augen. Ne? Ich kenne das Narrativ natürlich, der alte, dickbäuchige, wohlständige, weiße Mann, der ist so der Standard-Domina-Kunde, ist auch oftmals der Fall.
Ja.
Und das ist eine Generation Männer, die ja auch nie gelernt hat, über Gefühle zu sprechen oder mit Stress verbal umzugehen. Die haben noch das Narrativ im Kopf, Therapie, Depression gibt's gar nicht und Therapie ist was für Weicheier und so. Für die bin ich oft Therapie und ich zeige denen auch oft mal gesellschaftliche Grenzen auf oder auch sehr feministische Dinge. Also ich halte meinen Beruf für super feministisch, weil ich eigentlich so die Rolle der Frau überzeichnen darf und auch mit Humor kombinieren darf und ganz vielen Leuten damit den Spiegel vorhalte.
Das sehe ich sogar auch so. Ich glaube, es ist voll wichtig. Ich meine, ich finde deinen Job ziemlich extrem und auch extrem in Bezug darauf, wie kann man eine Frau sehen.
Ja.
Und aber ich finde das total wichtig, dass eben dieses Spektrum existiert und dass nicht quasi alle Frauen immer so in dieses so Tradwife-Bild reingedrückt werden. Ne? Das ist total wichtig, dass wir das so aufbrechen.
Finde ich auch super wichtig. Das ist auch so eine Mission von mir, dass wir weg von diesen schwarz-weiß plakativen Bahnen gehen, weil es gibt nicht mehr diese Welt, in der man so leben kann wie unsere Großeltern. Wir sind in einer anderen Zeit und deswegen müssen wir auch diese Formen aufbrechen und Grau-Shades zulassen oder welche Shades auch immer. Aber wer Tradwife sein möchte, findet sicherlich auch einen Partner, der genau das geben kann oder wo man zusammen
Traditional happy ist. Wife, also Wife, die so halt so Sachen zu Hause macht und zu Hause bleibt, die Kinder hütet.
Genau. Ja. Das ist ein klassisches Tradwife und ich bin ein klassisches Gegenteil davon.
Wie findest du Ikimel?
Was?
Ikimel? Ne?
Ne.
Ne, ne, okay. Also die sperrt auch Männer in den Käfig und so, aber auf der Bühne.
Ach so.
Ja, die ist so sehr feministische, also fast schon überfeministische Rapperin. Sehr, sehr groß.
Kenn ich nichts von, ich bin zu alt, ne? Ach, die Scheiße.
Musst du dir mal anhören. Also es ist auf jeden Fall voll deine Wave, sage ich.
Okay.
Voll deine Wave. Also die ist auch so Fetisch und Sex und positive und so.
Vielleicht kenne ich sie und weiß einfach noch nicht, dass sie so heißt. Also macht sie bekannte Songs? Oder ist das eher so ein Szene-Ding? Bist du da in einer anderen Szene als ich?
Ne? Nein, es ist mittlerweile Mainstream tatsächlich, aber die ist halt so voll so into alles, was du gerade gesagt hast eigentlich, aber auf Mainstream-Ebene auch. Ja.
Okay, da muss ich echt mal reingucken.
Ja, hör dir mal Ikimel an auf jeden Fall. Und sie hat jetzt angekündigt, dass sie OnlyFans macht.
Mhm.
Wie stehst du denn zu OnlyFans? Ich meine, das ist ja...
Habe ich lange auch gemacht, habe ich dann irgendwann aufgehört mit, bin dann auf ein anderes Portal gewechselt. Mhm. Ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Also daher kommt die Frage eher aus diesem Verwerflichkeitsding, oder?
Nicht unbedingt, aber so, ich habe noch nicht so ganz, glaube ich, das habe ich auch noch nicht erfragt, aber du zeigst dich nackt vor Kunden?
Ja, passiert seltener. Also mein Job hat jetzt nicht unbedingt immer was mit Nacktheit zu tun, aber wenn ich jemanden ankacke, ja.
Ja. Genau, das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung. Aber generell halt auch so dieses, was bist du hands-on? Also, du habe ich schon rausgehört.
Mit Latexhandschuhen. Mit Latex-Handschuhen. Selten, aber kann mal vorkommen.
Aber kein Sex, ne? Das ist so deine Grenze.
Genau, also Sex, Penetration gab es nie, wird es nie geben.
Ja.
Das gibt mir auch einfach nichts. Das kann ich so sagen, weil jetzt kommen bestimmt wieder welche, ja, egal, wenn man ihr das und das zahlen würde, wird die sich doch auch piep. Nee, einfach nee. Also ich habe in meinen Sessions so viel Spaß. Penetration, Sex in dem Sinne, würde es zerstören und würde auch das gesamte Machtverhältnis mit deinem
Kunden
zerstören.
Genau, passt ja gar nicht dazu. Ja.
Das würde alles kaputt machen. Aber ich bin natürlich insofern berührbar, als dass mir meine Sklaven sehr gerne eine richtig schöne, ausgiebige Fußmassage geben dürfen. Oder auch mal, ja, je nachdem, die Oberschenkel und den Arsch kneten dürfen, wenn sie es gut können. Weißt du, also alles, wonach mir gerade ist.
Das ist der verrückteste Job, den ich jemals gehört habe. Ohne Witz. Es ist so verrückt. Digga. Okay. Ich wäre super interessiert daran, dass du einfach nochmal irgendwie eine krasse Geschichte erzählen könntest. Ich habe auf TikTok letztens gesehen, da habe ich so einen Mann gesehen, der ist vielleicht 40 Jahre alt gewesen, der hat so crazy auf kindlich getan und hatte, seine Freundin war so seine Mami, die dann halt so, und das hatte auch so Windeln zu tun. Ich habe gehört, du hast auch irgendwie so irgendwas so in die Richtung. Nee, doch.
Doch, doch.
Okay.
Also ich glaube, in diesem Land bin ich relativ bekannt dafür, abgefuckt zu sein, was die ekligen Dinge angeht. Das, was die meisten Leute als eklig empfinden würden. Thema Natursekt und Kaviar haben wir ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen.
Natursekt ist Pisse.
natürlich ist Pipi. Und dann gibt es natürlich auch noch Kunden, die sowohl diesen für viele ekelhaften Part mit einem Part des sich fallen lassens kombinieren wollen. Und diese Kunden lieben es, ja, eigentlich wie ein Baby behandelt zu werden und dann häufig auch so zurechtgemacht. Also ich habe zum Beispiel einen speziellen Fall im Kopf, das ist ein auch so um die 40 plus minus Jahre alter Mann, der im echten Leben extrem krasser Leistungssportler ist, der macht Ironman-Wettkämpfe seit 20 Jahren, also super erfolgreich, was das angeht. Auf der anderen Seite ist diese Person aber die totale Sissy, also liebt es, feminisiert zu werden, hat lange Haare, einen epilierten Körper oder gelaserten Körper sogar, hat teilweise minimalinvasive Eingriffe machen lassen, die Hüften ein bisschen dicker, die Fußnägel permanent mit Gel und bunten Farben verstärkt. Also so viele feminine Komponenten wie möglich eingebaut. Und dieser Kunde liebt es sehr auch, nicht nur feminin, sondern wie ein kleines Mädchen gekleidet zu sein, also mit Body, mit Strampler, mit so einem PVC-Lackhöschen in Pink, mit einem Tütü und mit, in seiner Größe natürlich, Windeln.
Ja.
Also wir stellen uns einen großen, starken, sportlichen, erwachsenen Mann vor.
Verrückt.
Im echten Leben total ernst zu nehmen.
Ja.
Der sich dann im Hotel mit mir auf dem Rücken, auf dem Bett präsentiert und sich von mir wickeln lässt. Und dann...
Und macht er dann so Babygeräusche auch?
Also der möchte zumindest...
Oder nicht Baby, so Kinder? Oder was, redet er dann auch so?
Zumindest nicht maskulin redet der. Also der macht jetzt nicht Gagagugu oder sowas. Ja, ja. Aber... versucht nicht diesen maskulinen Voice-Tone zu haben, sondern irgendwie zurückhaltender und höher zu sprechen. Der wird dann auch von mir mit der Flasche gefüttert zum Beispiel und Schnuller. Und wir gehen dann auch mit diesem Baby-Outfit, Tütü, Pampers und allem, raus.
Und aber man sieht sein Gesicht
man
auch.
Man sieht sein geschminktes, feminin zurechtgemachtes Gesicht, teilweise auch mit Perücke oder die Haare geflochten, je nachdem. Und der kriegt, bevor wir losgehen, in diesem Hotelzimmer noch 1 bis 2 abführende Zäpfchen eingeführt. Und sein großer Wunsch ist dann, mit mir draußen in diesem öffentlichen Setting es nicht mehr halten zu können und kriegt dann von mir einen Countdown, wann er sich einscheißen soll, weil es auch irgendwann ja gar nicht mehr abzuwenden ist.
Okay, wait, aber das ist doch... Also das, ich stelle mir das jetzt richtig vor, ihr lauft dann auf der Straße rum, da sind andere Menschen.
Das kann ein Jahrmarkt sein in Frankfurt.
So.
Der Dippemess.
Ja, das heißt, er hat dann ein Tütü an, ist geschminkt, erwachsener, stämmiger Mann und er kackt sich dann vor allen Leuten ein.
Korrekt.
Okay, aber ist das nicht auch ein bisschen so Belästigung von öffentlichen, vom öffentlichen Raum?
Also grundsätzlich macht man solche Sessions natürlich nicht zur Tageszeit, ne? Nicht bei Tageslicht, sondern tendenziell 22 Uhr aufwärts.
Ja.
Und wenn so eine Messe oder so ein Fest 22 bis 0 Uhr noch geöffnet hat, keine Kinder mehr unterwegs sind und dann in den Menschenmassen jemand von einer Herrin die Anweisung bekommt, sich jetzt einzumachen, dann kriegt das eigentlich erstmal keiner mit. Ne? Also wenn dann ein erwachsener Mann, der sieht zwar komisch für die Gesellschaft komisch aus im Tütü und so, das fällt auf und daneben ich mit meiner Attitude und möglicherweise auch einem dominanten Outfit, irgendwie schwarz und krass einfach.
Ja.
Das fällt alleine schon auf. Mhm. Aber dass der sich jetzt gerade in diesem Moment, während der mir einen Softeis bestellt, einscheißen muss, das kriegt erstmal keiner mit. Das kriegt man dann erst mit, wenn ich den zwinge, zum Beispiel Breakdancer zu fahren.
Okay. Und kannst du nachvollziehen, was in dem Gehirn von deinem Kunden dann vorgeht, wenn er sich, während er im Tütü ist, einscheißt auf einen Breakdancer? Kannst du es dann nachvollziehen, dass ihm das was gibt? Also in irgendeiner Art und Weise?
Mhm. Schon.
Ja?
Ich verstehe diesen totalen Kontrollverlust, diese totale Machtabgabe, dieses Ausgeliefertsein, sich aber bei der Person sicher zu fühlen, weil mit mir zusammen fühlen sich die Sklaven sehr sicher, weil ich versuche immer einen Raum zu schaffen oder auch draußen einen Rahmen zu schaffen. Egal, was um mich rum passiert, ich kriege alles mit.
Ja.
Und ich reagiere auch auf Dinge, die Session in Anführungszeichen behindern oder stören könnten, wenn jemand sich nicht im Griff hat und einen Kommentar macht, was irgendwie nicht passt oder so.
Ja,
Weil ich achte schon sehr darauf, dass niemand anders in Mitleidenschaft gezogen wird, auch wenn man sowas draußen tut. Und andersrum möchte ich auch, dass mein Kunde sicher ist. Ich verstehe aber sehr genau, wie erregend das sein kann, wenn man immer die Kontrolle im Alltag hat, dann mal so ausgeliefert zu sein und so sich treiben zu lassen auf eine wilde Art. Das fühlt sich wie so ein durchgängiger Adrenalinkick an, im freien Fall zu sein. Und nach der Session merke, egal ob Orgasmus oder nicht, ist es dann so ein, wow, das habe ich jetzt erlebt. Und ich glaube, das ist für viele so die Balance.
Aber ich meine, gut, das mit dem Kontrolle abgeben, das verstehe ich. So, das ist für mich auch nachvollziehbarer als jetzt zum Beispiel Windeln und kleines Mädchen. Ne? Und kannst du das relaten?
Ja.
Oder so Kacke-Fetisch? Kannst du das relaten? Es geht ja nicht, du machst es und es macht dir vielleicht auch Spaß, aber so dieses so, verstehst du den Reiz dahinter?
Mhm, schon. Ich würde behaupten, schon. Also gerade, dass besonders typisch maskulin geprägte Männer dann so einen ganz krassen kleine Mädchen-Windel-Fetisch haben möchten. Das hat überhaupt nichts, das müssen wir dazu sagen, weil ich weiß, das wird auch viel missverstanden. Es hat überhaupt nichts mit Pädophilie zu tun. Gar nichts. Auch das sich feminisieren lassen, also als Frau, als Sissy verkleiden oder zurechtmachen, hat nichts damit zu tun, auf Frauen herabzublicken. Es ist eher eine Hommage an die Frau. Ich werde es niemals schaffen, aber ich wäre gerne so perfekt und toll wie sie, Herrin.
Ja.
Und diese extrem verantwortungsvollen Männer im Alltag brauchen manchmal diesen ganz krassen Kontrast, ein kleines Mädchen sein zu dürfen, um den gesamten 180-Grad-Turn zu ihrem Alltag zu kriegen. Also,
ja, okay. Jetzt check ich es eher. Okay, ich verstehe diesen Kontrast. Es ist immer so, eine Extreme bringt eine andere Extreme vor. Und das ist auch oft ein sehr offensichtlicher Kontrast irgendwie, ne?
Ja.
Ja, okay.
Auch die, die ich seit Jahren betreue und mit denen ich schon viel über das Thema gesprochen habe, haben diesen Fetisch oft nicht aus einem einzigen Schlüsselmoment entwickelt, sondern manchmal über das Interesse am Popos, dass man als Mann auf Ärsche steht, ist ja jetzt nicht unbedingt was herausragend Besonderes. Und dann so kleine Schlüsselmomente, dass man mal irgendwie mit Arschduft in Verbindung kam, was jetzt nicht frisch aus der Dusche war, sondern vielleicht verschwitzt und natürlicher. Und wer eine Tendenz hat, der wird in so einem Moment denken, oh, interessant. Wer keine Tendenz hat zu diesem Fetisch, der sagt dann halt, Iba, geh mal duschen. Aber die Kunden, die einen krassen Kaviar-Fetisch haben, die haben oftmals irgendeinen Schlüsselmoment gehabt, der was mit Popo, mit Arsch und so zu tun hatte.
Gut, macht Sinn, ja.
Ja, und das hat sich dann ausgebreitet. Oder ist auch oft eine Entwicklung. Vieles fängt klein an mit einem Fußfetisch, was nicht heißen muss, dass jeder Fußfetisch ausufert in einem, ich werde jetzt Klo-Maul in so einer Mission. Aber so wie du dich ja auch im Sport zum Beispiel ausprobierst. Du fängst an mit Fußball, cool, so irgendwann machst du vielleicht nochmal ein bisschen Tennis oder Golf. Und wenn du schon 10 Sportarten ausprobiert hast, wieso nicht noch die 11. und 12. So entwickelt sich das Weltbild ja auch. Man wird in Dingen gut und dann sind sie nicht mehr so aufregend und man braucht irgendwie einen neuen Reiz. Und so funktioniert das manchmal mit Fetischen auch.
Ja, hast du einen Fetisch?
Ich glaube, ich stehe schon sehr auf Füße. Also ich finde jetzt keinen attraktiven Männerfuß zum Durchdrehen. Die sind aber auch meistens nicht so zum Durchdrehen. Aber wenn jemand mir eine sehr, sehr schöne Fußmassage gibt, dann kann mich das schon auch sehr in Stimmung bringen.
Du hast einen Fetisch für deine eigenen Füße.
Entwickelt, glaube ich.
Krass.
Die wurden so oft angebetet, dass ich die jetzt selber so großartig finde, dass es mich kickt.
Scheiße, Leute werden jetzt actually suchen, so nach diesem... Okay.
Die gibt's oft zu finden im Netz.
Ja?
Also, ja, was soll ich sagen? Auch aus der Angst bin ich rausgewachsen. Guck mal, früher, kennst du doch bestimmt noch zu Schulzeiten, hat jedes Mädchen irgendwie so Angst gehabt, Nudes, das Nudes auftauchen, Nudes, keine Ahnung, wo die, ne, wie man die mal geschickt hat.
Du wirkst auch überhaupt nicht angreifbar. Ich glaube, du bist so sehr im Reinen mit dir selbst, kann es sein?
Mittlerweile,
also so wirkt es auf jeden Fall.
Ja, war nicht immer so, klar, das ist alles, was heißt das Ziel? Aber ein Etappenziel von einer langen Reise.
Ja, ja.
Aber ich bin schon fein mit mir.
Ja.
Von innen und außen.
Safe.
Ich glaube, ich bin ein guter Mensch. Was soll ich sagen? Auch wenn das für viele jetzt alles mit den ganzen Accessoires hier nicht so zusammenpasst. Aber ich erfülle viele Wünsche.
Ich glaube, dass du ein großer Schritt in die richtige Richtung bist in ganz vielen Dingen. Also das gebe ich dir auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Ich glaube, für mich halt als Normalo, sage ich mal, ist es halt...
Als Stino
ist es halt so voll krass, mal so in diese Welt so reinzuhören. Ich muss auf jeden Fall mal ordentlich darüber nachdenken, was du mir da gerade so alles erzählt hast. Also ich finde das, vor allem die Vorstellung, dass ich halt so die Straße lang laufe und ich glaube so, 10 Guys haben so diesen Fetisch und so einer lebt ihn aus, so ungefähr. Mhm. Das finde ich halt krass. Ja.
Und das Krasse nach über 10 Jahren in diesem Game ist, ich habe innerlich so ein Sklavenradar.
Ja.
Wenn ich bei der Post, an der Tankstelle, bei irgendwelchen öffentlichen Situationen bin und da ist jemand, der fällt in meinen Radar, ich hab dich.
Ja?
Ich hab dich sowas von dann. Und das Krasse ist, wenn du wirklich, du bist fein mit dir, du denkst dir, scheiß drauf, ich spiele jetzt damit. Ich spiele jetzt im Alltag mit dieser Attitude oder mit meinem Gefühl. Das funktioniert. Mhm. Meistens springen diese Männer dann wirklich darauf an, weil ich mir natürlich aber auch aufgrund von gewissen Details dann oft sehr sicher bin.
Ja.
Und
ja,
dann das macht Spaß.
Schade, dass Hannes nicht hier ist.
Wie schade, ne? Ich habe ein paar Folgen von euch im Vorhinein gehört und dachte mir so, eigentlich ist es wirklich... Also sehr schade, dass er nicht noch mit am Tisch sitzt heute, weil er hätte viel relaten können.
Ich hätte super gerne auch mal, weil Hannes hat so manche Angewohnheiten, wie zum Beispiel, wenn er sich so richtig wohlfühlt, dann redet er immer sehr so jung und kindlich und so. Und ich hätte super gerne mal irgendwie rausgefunden, ob dein Sklavenradar angeschlagen hätte. Das hätte mich jetzt echt sehr interessiert. Ich glaube, ich bin generell einfach viel offener für jegliche Art von, wie werde ich in meinem Leben meine Sexualität ausleben, was ist Männlichkeit, Weiblichkeit. Also ich finde das... Bei mir ist das ziemlich, ich will nicht sagen aufgebrochen, aber so, ich bin einfach so, also gerade auch probieren, ich finde es halt super spannend, so alles Mögliche auszuprobieren. Und
aber wie kommst du denn dann dazu zu sagen, du hast keinen Fetisch, keine Paraphilien, kein Gorn?
Ich habe halt noch nichts festgestellt, aber ich wäre offen dafür.
Du bist ja noch nicht so alt.
Ja, eben genau, ich bin 21, mal schauen, was passiert.
Mit 21 hätte ich auch gesagt, ich habe keinen Fetisch, ich habe nichts.
Also ich meine, sowas, aber ich finde halt so, ne, so die Züge von BDSM, die, also ich habe selten gehört, dass das Leute nicht gut finden.
Mhm.
Ne? Also das würde ich jetzt nicht als so... Ne?
Und es ist ja auch von bis. Ne? Warum finden Menschen tendenziell BDSM gut? Weil es eben nicht diese starren Linien gibt. BDSM ist nicht klar definiert. Du musst jetzt ausgepeitscht werden. Du musst jetzt dies und das erleben. Jeder kann sich sein Spektrum selber suchen. Und es gibt so eine Art Grundrespekt in dieser Szene. Natürlich gibt es auch schwarze Schafe, klar. Die haben wir immer überall.
Ja.
Aber grundsätzlich... Gefällt Menschen im BDSM-Bereich, was dem Gegenüber gefällt.
Mhm.
Lust erzeugt Lust. Und das liebe ich an diesem Bereich, dass das irgendwie weg ist von diesem oftmals sehr übergriffigen oder patriarchalen sexuellen Bild. Die Frau muss zur Verfügung stehen und der Mann ist der aktive Part und wir sind da durch.
Ja, okay, interesting. Ja, ich glaube, ohne Witz... In 15 Jahren würden wir dieses Gespräch ganz anders führen.
Ja.
Ich glaube,
vielleicht setzen wir uns in 15 Jahren nochmal hin. Wäre das nicht cool?
Heute in exakt 15 Jahren. Das wäre actually crazy, wenn ich dann...
Das ist auch geil.
Ich glaube auch, dass... Weil ich
du so völlig verbraucht, schon alles erlebt.
Ohne Witz, ich glaube halt, dass mein Leben sehr extrem ist. Also auch jetzt schon so... Ich weiß einfach so, ne, bei mir passiert einfach unglaublich viel generell. Und ich glaube, dass auch sexuell, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich in 15 Jahren so viel gemacht habe und sicher auch crazy shit. Und mal schauen, ob sich irgendein Fetisch entwickelt. Ich glaube, wichtig ist mir, dass ich auch diese Offenheit auch lerne, dafür dann empfänglich zu sein, weil ich glaube, die meisten Männer haben einfach ein großes Problem damit, jegliche Art von, ich bin ein bisschen anders als die anderen Männer zuzulassen.
Vor allen Dingen, dieses Anders kommt ja nur daher, dass wir uns alle geeinigt haben auf irgendeinen Stereotypen.
Genau, safe. Ja.
Es gibt ja kein Anders. Wenn man jetzt ganz ohne Glaubenssätze mit jedem Menschen freisprechen würde, dann hätte der eine Bock auf Füße, der nächste hat Bock auf, der liebt Ärsche, der nächste steht auf Material, der nächste braucht Lavendelduft in der Luft, um überhaupt in Stimmung zu kommen. Es gäbe kein Normal.
Ja.
Und vielleicht gehen wir das auch so mit nach draußen, dass man vielleicht bei seiner eigenen Sexualität auch neugierig bleibt und das nicht für ein abgeschlossenes Projekt hält, sondern wir leben, dazu habe ich einen guten Gedanken gehört gestern, in seinen 20ern erlebt man eigentlich die erste Dekade seines Lebens mit vollem Bewusstsein und Geld. Also man hat zumindest meistens irgendwie Einkommen, mehr als man als Kind hatte.
Ja.
Die ersten 10 Jahre erwacht ja so ein bisschen das Bewusstsein. Mhm. Dann die Teenie-Jahre lernt man seine Gefühle kennen und auch irgendwie so ein bisschen seine Sexualität.
Ja.
Aber die 20er sind deine erste Dekade, wo du als halbwegs klar denkender Mensch mit Ressourcen lebst. Und wieso beschränken wir uns so sehr immer auf, was haben wir in den 20ern und 30ern erreicht? Vielleicht leben wir, bis wir 90 sind. Das sind so viele Dekaden, die wir erst bei vollem Bewusstsein erleben, dass man auch die Sexualität noch nicht abgeschlossen sehen sollte mit Paaren 20, sondern man sollte neugierig bleiben.
Ja.
Und gerade Männer, ich merke es, dass oft Männer sich selbst verurteilen, deswegen sage ich gerade Männer, dürfen auch mal Dinge ausprobieren und feststellen, oh, hat mir nicht gefallen. Haken hinter.
Mhm.
Das sind nämlich auch oft gute Sessions, die ich hatte. Da kommt jemand dann mit einer krassen Fetisch-Idee auf mich zu. Wir machen das, wir erleben das. Und die Person erkennt in der Session, das ist überhaupt nicht das, was ich jetzt so lange in meinem Kopf mit mir getragen habe. Aber danke für die Erfahrung. Und das finde ich einen sehr wertvollen Moment.
Ja, 100%. Ja, okay, das finde ich eine super Message, um die Folge
schön, zu beenden. Oder?
Ja, hat mir wirklich Spaß gemacht. In 15 Jahren sehen wir uns dann wieder.
15 Jahre, irgendwann Mitte Dezember, das wird großartig.
Und da bringe ich Hannes auch mit. Dann.
Hoffentlich, ja. Mal gucken, was der bis dahin erlebt hat.
Mega. Okay, wo finden wir dich denn auf Social, wenn man noch mehr erfahren will?
Ja, gerne auf Social Media unter Nina_Workhard findet man mich. Habe auch selber lange für einen SWR3-Podcast gearbeitet, der Gangster, der Junkie und die Herrin. Da kann man auch mal reinhören, wenn einem psychische Gesundheit und alles drumherum irgendwie interessiert.
Ja.
Ja, und vielleicht hört man auch demnächst noch ein bisschen mehr von mir zu den Spicy-Themen.
Ja, also auf jeden Fall super spannend und ich glaube, du hast noch 100 Geschichten mehr zu erzählen.
Mindestens.
Okay, danke dir.
Toll mit dir, dankeschön.
Adoptivbrüder ist ein Podcast von Das Ding vom SWR. Redaktion Timo Klump und Wiener Ningying. Schnitt Marco Artmann, Sounddesign Benjamin Hien und Santiago Jaramillo und Cover von Julia Kaiser.